Compliance Unboxed, dein Podcast zu Compliance und Regulatory.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Compliance Unboxed. Ich bin ESG Wirtschaftsjuristin und Beraterin im Bereich Anti-Financial Crime und freue mich heute gemeinsam mit meiner Kollegin Vanessa, die ebenso Wirtschaftsjuristin sowie Beraterin im Bereich Anti-Financial Crime ist, über spannende regulatorische Themen zu sprechen. Themen, die die Finanzbranche nicht nur aktuell, sondern auch in Zukunft beschäftigen werden. Vanessa, schön, dass du heute dabei bist.
Ja, vielen Dank, ESG. Ich freue mich total, die Themen mit dir heute zu besprechen. Die letzten Monate waren wirklich spannend und regulatorisch ist auch so viel passiert. Das EU-Geldwäschepaket ist am 9. Juli 2024 in Kraft getreten. Es umfasst unter anderem die 6. Geldwäscherichtlinie und die neue Geldwäscheverordnung. Damit kommt die EU ihrem Ziel näher, einen einheitlichen Rechtsrahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche zu schaffen. Die Richtlinie muss bis zum 10. Juli 2027 in nationales Recht umgesetzt werden und ab diesem Datum gilt die Verordnung unmittelbar. Spannend ist auch, dass mit der Geldwäscheverordnung der Kreis der Verpflichteten deutlich erweitert wird. Dazu gehören künftig unter anderem Anbieter von Kryptodienstleistungen und Händler hochwertiger Güter, also Edelmetalle, Edelsteine oder Luxusautos. Und ab dem Jahr 2029 zählen sogar Profifußballvereine und Spieleragenten dazu.
Das ist wirklich ein riesiger Kreis an Verpflichteten und ich finde, man merkt, wie ernst die EU das Thema Geldwäscheprävention nimmt, beziehungsweise Geldwäschebekämpfung. Innerhalb von 2 Jahren sind 14 der Rechtsakte verabschiedet worden. Das ist echt schon eine Ansage.
Ja, absolut. Und die Anforderungen sind nicht nur theoretisch, sondern sie verändern ganz konkret die Prozesse, Systeme und Verantwortlichkeiten in den Unternehmen. Lass uns mal auf die wichtigsten Neuerungen schauen.
Gerne. Also was mir direkt ins Auge springt, sind tatsächlich die verstärkten Sorgfaltspflichten. Die KYC-Prozesse bzw. die Know-Your-Customer-Prozesse werden komplexer. Ab sofort müssen alle Nationalitäten sowie das Geburtsland erfasst werden, was die Anforderungen an das Datenmanagement erheblich steigert. Das bedeutet auch, dass das Kunden-Onboarding deutlich anspruchsvoller wird und die Verpflichteten ihre Systeme und Prozesse entsprechend anpassen müssen, sodass die Datenqualität weiterhin hoch bleibt.
Wenn wir schon beim Thema KYC und Kundendaten sind, gibt es hier noch einen wichtigen Punkt. Bei Kunden mit hohem Risiko müssen die Daten mindestens einmal pro Jahr aktualisiert werden, bei allen anderen spätestens alle 5 Jahre. Damit das auch reibungslos funktioniert, brauchen die Unternehmen klare interne Kontrollen, die sicherstellen, dass die Fristen eingehalten und die Aktualisierungen sauber dokumentiert werden.
Ergänzend zu KYC und den verstärkten Sorgfaltspflichten dürfen wir die Neuerungen bei politisch exponierten Personen nicht vergessen. Künftig zählen auch Geschwister von PEPs dazu und sogar Regierungspräsidenten sowie Führungspersonen von Gemeinden und Metropolregionen mit mehr als 50.000 Einwohnern. Durch diese Erweiterung des PEP-Kreises und das damit verbundene Adverse Media Screening dauert das Onboarding von Risikokunden in der Praxis deutlich länger, um eine fundierte Risikoeinschätzung vornehmen zu können.
Wir sprechen hier konkret also über intensivere Identitätsprüfungen. Das heißt, jeder Kunde muss noch gründlicher verifiziert werden. Dazu kommt noch die Anpassung der bestehenden Risikoanalysen. Die bisherigen Modelle reichen nicht mehr aus, was wiederum bedeutet, dass wir sie komplett überarbeiten müssen, um neue Risikofaktoren und strengere Vorgaben abzubilden. Das alles mündet dann auch in eine umfassendere Dokumentation. Jede Entscheidung und jeder Schritt muss für Dritte nachvollziehbar sein, was nicht nur für interne Prüfungen gilt, sondern auch für externe Audits. Kurz gesagt, mehr Transparenz, mehr Verantwortung und mehr Aufwand. Strenger wird es im Übrigen auch bei der Identifizierung wirtschaftlicher Eigentümer.
Vielleicht hat der ein oder andere aufmerksame Zuhörer ja schon eine Änderung erkannt.
Ja, das ist durchaus möglich, ESG, denn die ursprüngliche Terminologie des wirtschaftlich Berechtigten wurde jetzt angepasst und wird wirtschaftlicher Eigentümer genannt. Bei den wirtschaftlichen Eigentümern müssen jetzt neben Geburtsort und Geburtsdatum auch Steuer-ID, Adresse, alle Staatsangehörigkeiten und Ausweisnummern erfasst werden. Spannend ist an der ganzen Sache aber tatsächlich, welche Voraussetzungen erfüllt sind, um als wirtschaftlicher Eigentümer zu gelten.
Ganz genau. Bisher wurde ja in der Regel nur geprüft, ob eine Person mehr als 25% an einem Unternehmen beteiligt ist und damit nach bisheriger Begriffsbestimmung als wirtschaftlicher Berechtigter gilt. Diese einfache Betrachtung wird es künftig nicht mehr geben.
Und Achtung, jetzt müssen mehrere Kriterien berücksichtigt werden. Unter anderem, ob ein Eigentumsanteil von mindestens 25% vorliegt, sowie weitere Faktoren wie Stimmrechte oder Kontrollmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens. Für Hochrisikobranchen besteht zudem die Möglichkeit, dass der Schwellenwert auf eine Beteiligungshöhe von 15% gesenkt wird.
Richtiger und wichtiger Punkt, Vanessa. Wenn sich die wirtschaftlichen Eigentümer trotz dieser Prüfung nicht eindeutig ermitteln lassen, schreibt die Regulierung vor, dass alle Mitglieder der Geschäftsführung als potenziell wirtschaftlich Berechtigte gelten und überprüft werden müssen. Das bedeutet einen erheblich zusätzlichen Aufwand, der jedoch gesetzlich vorgeschrieben und nicht verhandelbar ist. Es muss außerdem geprüft werden, wer wirklich die Kontrolle über das Unternehmen hat, und auch hier aufgepasst, Kontrolle heißt nicht nur Mehrheitsstimmen, sondern auch zum Beispiel Sonderrechte, Vetos, aber auch Familienbindungen, sprich alles, was man auf den ersten Blick auf dem Papier nicht wirklich sieht.
Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen. Das eigentliche Problem liegt darin, dass die Kontrolle über ein Unternehmen oft schwer nachzuweisen ist. Also die Eigentumsverhältnisse an sich lassen sich in der Regel noch relativ einfach feststellen, aber wer tatsächlich die Kontrolle ausübt, ist häufig komplexer und weniger transparent. Deshalb werden beide Aspekte, also Eigentum und Kontrolle, zusammengeführt, um die finale Liste der wirtschaftlich Berechtigten oder neu wirtschaftliche Eigentümer zu erstellen.
Richtig. Die Prüfung, ob es sich bei der handelnden Person um einen wirtschaftlichen Eigentümer handelt, hängt von 3 Prüfkriterien ab. Zum einen müssen die direkten und indirekten Beteiligungen an einem Unternehmen berechnet werden. Zum anderen muss ermittelt werden, wer die tatsächliche Kontrolle ausübt. Also wie ich bereits erwähnt habe, ob zum Beispiel eine Familienbindung besteht. Und anschließend muss die Kombination aus den ersten 2 Prüfkriterien im Gesamten betrachtet werden. Und genau hier zeigt sich, wie stark die regulatorischen Anforderungen insgesamt zugenommen haben.
Absolut, SG. Das sind ja auch alles Themen, die kürzlich bei der 7. BaFin-Fachtagung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Frankfurt angesprochen wurden. Dass mehr als 1000 Teilnehmer vor Ort waren, unterstreicht die Bedeutung der Themen. Es wurde zudem ja auch explizit das Thema Terrorismusfinanzierung näher beleuchtet. Das Problem, das uns in der Praxis häufiger begegnet ist, dass viele Systeme zur Transaktionsüberwachung darauf ausgelegt sind, Geldwäsche zu erkennen. Also zu prüfen, wie schmutziges Geld in den legalen Finanzkreislauf eingeschleust wird. Terrorismusfinanzierung hingegen funktioniert aber ganz anders. Da geht es per se nicht um Millionenbeträge oder komplizierte Verschleierung. Oft reichen kleine Summen, manchmal aus völlig legalen Einkünften, aus, um Anschläge zu ermöglichen. Und genau das macht die Erkennung so anspruchsvoll und stellt die Verpflichteten vor Herausforderungen. Das heißt im Umkehrschluss auch wieder, Prozesse optimieren und anpassen und Parametrisierungen in den Systemen justieren.
Absolut, Vanessa, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Gerade weil Terrorismusfinanzierung so schwer zu erkennen ist, müssen wir nicht nur die Systeme anpassen, sondern natürlich auch die Mitarbeiter in den Fachabteilungen gezielt schulen. Ebenso wichtig ist es, Kolleginnen und Kollegen, die im direkten Kundenkontakt stehen, zu sensibilisieren, damit auch sie Auffälligkeiten frühzeitig wahrnehmen und melden können. Vanessa, jetzt schauen wir mal ein wenig weiter. Die FIO hat ja die neue GWG-Meldeverordnung vom 1. September ausdrücklich unterstützt und deren Relevanz unterstrichen. Sie soll die Qualität der Meldungen verbessern und die Verarbeitung vereinfachen. Ich frage mich hier aber tatsächlich, bedeutet das für die Verpflichteten nicht erstmal zusätzlicher Aufwand? Ich meine neue Vorgaben, Anpassungen der Systeme. Das klingt nach einer großen Herausforderung. Wie siehst du das?
Ja, das stimmt. Also die Umstellung wird zunächst Ressourcen kosten, gar keine Frage. Aber die Verordnung trifft erst am 1. März 2026 in Kraft und die FIO will den Verpflichteten zusätzlich praktische Hinweise zur Anwendung bereitstellen. Das gibt ihnen erstmal Zeit, sich vorzubereiten. Außerdem ist das Ganze auch eine gute Vorbereitung auf das Geldwäschepaket, das ab 2027 europaweit greift bzw. gilt. Langfristig ist die Harmonisierung also ein ganz klarer Vorteil.
Das stimmt auf jeden Fall. Einheitliche Standards erleichtern die Zusammenarbeit, gerade auf europäischer Ebene. Interessant finde ich auch, dass die FIO die Eingaben der Verbände berücksichtigt hat. Das zeigt natürlich, dass die Praxisperspektive einbezogen wurde. Trotzdem bleibt die Frage, wird die Verordnung wirklich die Qualität der Meldungen verbessern oder nur die Formalitäten vereinheitlichen?
Ja, tatsächlich gute Frage. Also ich denke, dass die Qualität nicht nur von der Form abhängt, sondern auch die inhaltliche Sorgfalt der Verpflichteten hier gefragt ist. Aber strukturierte Daten sind ja grundsätzlich mal eine gute Basis für bessere Analysen, sowohl operativ als auch strategisch. Und wenn die FIO schneller Muster erkennen kann, profitieren wir alle. Also weniger Geldwäsche und mehr Sicherheit.
Nach all den neuen Anforderungen stellt sich ja auch die Frage, was heißt das jetzt konkret für die Verpflichteten?
Ganz klar, und wir haben es ja nicht nur einmal erwähnt, es reicht nicht, die Theorie zu erkennen, denn jetzt müssen die Prozesse angepasst werden. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Tools aktualisiert werden müssen, die internen Abläufe überarbeitet oder auch der Compliance-Kontrollplan angepasst werden muss.
Und vor allem, jede Maßnahme muss ja auch nachvollziehbar dokumentiert sein. Nicht nur für interne Prüfungen, aber auch für externe Audits.
Genau, und du hast es vorher auch schon gesagt, wir dürfen die Mitarbeiter nicht vergessen. Also Schulungen und Sensibilisierungen der Mitarbeitenden sind hier entscheidend, damit alle die neuen Anforderungen verstehen und umsetzen können.
Richtig. Und das Ganze hat ja auch natürlich eine Budgetkomponente. Also Unternehmen müssen jetzt wirklich aktiv Mittel einplanen und dürfen nicht darauf warten, dass irgendwann ein fertiger Fahrplan auf sie zukommt.
Absolut korrekt. Es geht darum, sofort zu handeln, also am besten schon gestern, und die Risikoanalysen anzupassen, zu erweitern, die Parameter im Transaktionsmonitoring zu überprüfen und gegebenenfalls neu zu definieren. Wer hier proaktiv ist, reduziert nicht nur Risiken, sondern schafft auch Vertrauen.
Kurz und knapp unser Fazit für heute: Nicht abwarten, aktiv werden, Prozesse anpassen, die Systeme aktualisieren und die Organisation fit für die neuen Anforderungen machen. Schauen wir mal, was wird.
Was wird? Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen, dass euch die Einblicke geholfen haben, die wichtigsten Änderungen besser zu verstehen. Es ist klar, die Anforderungen werden komplexer, aber mit den richtigen Maßnahmen könnt ihr nicht nur Risiken reduzieren, sondern auch Vertrauen schaffen. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast, teilt ihn mit euren Kolleginnen und Kollegen und bleibt dran. Wir bringen euch regelmäßig Updates zu Compliance-Themen, Best Practices und spannenden Entwicklungen aus der Branche. Bis zum nächsten Mal und denkt daran, Compliance ist kein Projekt, sondern eine Haltung.